Auch das hat die erste Gemeinde bemerkt, sie haben alles in Jesus. Da fehlt überhaupt nichts. Alles, was sie zum täglichen Leben brauchten, hatten sie. Und was sie brauchten, um als Christen hier zu leben, hatten sie. Keinen Mangel, an keinem Gut. Alles war vorhanden. Und das gilt bis in die heutige Zeit hinein. Wer mit Jesus lebt, der hat alles, was er braucht. Wir haben ja gelesen, dass die Urgemeinde natürlich sehr angefochten war, verfolgt wurde. Es wurde ihr der Mund verboten. Sie sollten nicht von Jesus reden. Von allem darf man reden, man kann von Gott reden. Allgemein. Ja, unter diesem Begriff Gott hat vieles Platz. Aber man darf nicht von dem Weg zu diesem Gott reden, der nämlich Jesus heißt. Das durften sie nicht. Denn schließlich hatten sie sich ja, die religiösen Menschen, ein eigenes Leben aufgebaut. Sie hatten ja eine gute Vorstellung von sich und dem Leben mit dem lebendigen Gott, der ja mit ihnen hätte zufrieden sein müssen. So wie es der Apostel Paulus ja auch von sich sprach vor seiner Bekehrung. Da sagt er, da war ich unsträflich nach dem Gesetz. Also was fehlt denn noch? Gar nichts. Und jetzt kommen die Leute und sagen, du brauchst Jesus. Nein, den brauche ich nicht mehr, ich habe doch alles. Ich bin doch ein guter Mensch. Ich tue recht und scheue niemand. Ich mache alles nach bestem Wissen und Gewissen. Aber dann kommt das. Alles, was du tust, nach bestem Wissen und Gewissen, taugt vor Gott nicht. Das ist eine bittere Wahrheit. Die muss man erstmal, ich sag's mal salopp, schlucken. Die muss man erstmal annehmen. Und ich weiß das aus meinem Leben am Anfang des Glaubenslebens, ist gar nicht so einfach. Mal zu bekennen, dass all das, auch das vermeintlich Gute, was man getan hat, vor Gott null und nichtig ist. Vor Gott sogar den Anstrich des Schlechten hat. Nicht nur, dass es nicht gilt, sondern das Schlecht. Was ich für gut hielt, war schlecht. Und dazu zu bekennen, noch dazu, und wir haben das ja auch schon uns öfter mal gesagt, je älter ein Mensch ist, desto schwieriger hat er es, das zu bekennen. Wenn er sein ganzes Leben, was zurückliegt, über einen Haufen werfen muss vor Gott und sagen, Jahrzehnte war nichts vor Gott, kannst du alles streichen. Das ist schwer. Deswegen sagt die Schrift, suche deinen Schöpfer in der Jugend. Ja, da, wo sich der Sündenberg noch nicht so angehäuft hat, dass du nicht bereit sein würdest, dein Leben Gott ganz abzugeben. Suche ihn in der Jugend, damit du auch ein Leben vor dir hast, was gesegnet ist durch den Herrn selbst. Und die Urgemeinde hat das also kennengelernt. Wenn man sich zu Jesus bekennt, dann wird man plötzlich Außenseiter. Aber der Herr stand immer bei ihnen und sie haben einfach gesagt, wir können das nicht lassen. Wir müssten ja lügen, wenn das, was wir erlebt haben, nicht wahr ist. Wir haben es doch erlebt. Wie können wir sagen, das ist nicht da, das gibt es nicht? Allerdings, wenn einer etwas nicht erlebt hat, dann kann er das schnell wegstreichen. Aber was ich erlebt habe, das habe ich erlebt mit Jesus. Das kann ich nicht mehr leugnen. Egal, was andere dazu sagen. Aber nun im 6. Kapitel, wir lesen die ersten 7 Verse, geht es darum, dass auch der Glaube an Jesus Christus in der Gemeinde und unter den Gläubigen eine praktische Auswirkung hat. Ein missionarisches Handeln tritt dann ein. Was ja schon in der Urgemeinde im Kleinen gewesen ist, wir haben ja gelesen, sie verkauften ihre Äcker, ihre Häuser, ihre Güter, um untereinander das aufzuteilen, dass keiner hungert und friert und arm ist. Keiner sollte Mangel leiden. Aber das geht ja noch darüber hinaus. Nicht nur die kleine Gruppe, die sich zusammenfindet, sondern ein Denken für die gesamte Gemeinde in der Welt. In den Tagen, da der Jünger viele wurden, erhob sich ein Murmeln unter den Griechen gegen die Hebräer, darum, dass ihre Witwen übersehen wurden in der täglichen Handreichung. Da riefen die zwölf Apostel die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es taugt nicht, dass wir das Wort Gottes unterlassen und zu Tisch dienen. Darum, ihr lieben Brüder, seht unter euch nach 7 Männern, die ein gutes Gerücht haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, welche wir bestellen mögen zu dieser Notdurft. Wir aber wollen anhalten am Gebet und am Amt des Wortes. Und die Rede gefiel der ganzen Menge wohl. Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen von Antiochien. Diese stellten sie vor die Apostel und beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes nahm zu, und die Zahl der Jünger ward sehr groß zu Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Also eine ganz neue Situation ist in der Gemeinde aufgebrochen, nicht weil sie sie nicht sehen wollten, sondern weil sie das einfach noch gar nicht so mitbekamen, denn das Evangelium ging bereits über die Grenzen Jerusalems und Israels hinaus, ohne dass die Missionare ausgeschwärmt waren. Aber zum Pfingsttage waren ja auch viele Juden gegenwärtig in Jerusalem, die von weit her kamen, die Pfingsten auch erlebt hatten, die mitbekommen haben, dass hier plötzlich jeder in seiner Sprache verstand, was Gott Großes getan hat. Und die gingen natürlich irgendwann auch wieder nach Hause, auch Juden aus Griechenland. Und dort bildete sich natürlich dann auch eine Gemeinde. Und die anderen, die waren noch zu Jerusalem. Sie freuten sich, sich untereinander zu haben. Und sie freuten sich einfach über dem, was geschehen war in ihrem Herzen. Wir können einfach daraus sehen, dass da, wo das Feuer des Heiligen Geistes brennt, die Ausbreitung des Evangeliums immer gewährleistet ist. Der Heilige Geist lässt sich nicht aufhalten. Und wo er brennt, und das ist ein Feuer im Herzen der Menschen, so wie es die Emmaus-Jünger auch sagten, brannte nicht unser Herz wie Feuer. Und jeder, der von Neuem geboren ist, kennt das, dass plötzlich das Herz erfüllt wird mit einem Feuer, mit einer neuen Perspektive, mit geöffneten Augen. Augen für einen anderen Weg, den man vorher nie gesehen hat. Gedanken, die man vorher nie gedacht hat, dass sie möglich sind. Glauben, der etwas einräumt, was man mit dem Verstand überhaupt nicht begreifen kann. Der etwas erwarten kann, was Gott gibt, was er versprochen hat, ohne dass man versteht, wie. Das ist das Feuer im Herzen. Und das Feuer brannte auch in der Gemeinde, die Pfingsten erlebt hat. Und wir haben uns ja auch am Sonntag neu erinnert, was das ist, Pfingsten. Denn dieses Feuer des Heiligen Geistes, was Jesus ja anzünden wollte, er sagt, ich bin gekommen, dieses Feuer anzuzünden. Also der Begriff Feuer sagt schon, da geht es nicht irgendwo nur still und heimlich zu. Feuer verzehrt Schlechtes. Und Feuer lässt Neues zu, macht Platz für Neues. Dieses Feuer löste in den Christen die Kraft des Zeugnisses aus. Die konnten reden zu Leuten, die weit in der Gesellschaft über ihnen standen, hatten keine Angst mehr. Nicht? Wir wissen ja, im menschlichen Wesen ist das ja oftmals so, dass wir uns scheuen, wenn wir jetzt zum Beispiel zu einer hohen Persönlichkeit gehen sollten. Ach, das kann ich nicht, kommst du mal mit? Ich weiß ja gar nicht, was ich mit ihm reden soll. Nee, hat man ja Furcht. Man sucht vielleicht einen Weg an dem vorbei, dass man gar nicht konfrontiert wird mit diesen Persönlichkeiten. Weil die ja viel klüger sind als wir. Die haben Sätze drauf, da muss ich lange drüber nachdenken, was die da meinen, und dann soll ich auch noch eine Antwort geben. Diese Furcht war weg, durch das Feuer des Heiligen Geistes. Sie bekannten sich vor denen, die da Schriftgelehrte waren, die studiert haben. Sie waren ja nicht studiert. Sie konnten ja gar nicht oftmals lesen. Ja, aber sie hatten das Feuer des Heiligen Geistes und bezeugten, dass Jesus lebt und ihnen ein neues Leben gegeben hat und dass dieses Leben ewig ist. Die Scheu war von ihnen gewichen und eine Entschiedenheit war in ihr Leben getreten. Und wir haben das Lied ja gesungen, wir haben einen Felsen. Eine Entschiedenheit, die nicht ins Wanken kam. Da konnte kommen, wer wollte und irgendetwas anderes erzählen. Nein, wir sind entschieden zu folgen Jesus. Das war so ein, das Feuer des Geistes gibt diese Entschiedenheit und das hatten sie auch. Und aus dieser Entschiedenheit heraus waren sie natürlich auch offen für die Wege des Herrn. Sie brauchten nicht mehr selber sich Gedanken machen, wie man jetzt als Christ hier lebt, sondern sie waren offen für Führung. Führung durch den Heiligen Geist. Jesus Christus gab ihnen ja den Auftrag, wir haben uns das oft zitiert, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet tun, was ich tue. Und dieses begann ja nicht erst mit der ersten Missionsreise des Apostel Paulus, sondern dieses Zeugnis war sofort nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sofort. Direkt. Von einer Sekunde zur anderen war das Zeugnis offenbar. Und das sollte sich natürlich auch ausbreiten. Denn wiedergeborene Kinder Gottes können das Zeugnis des wahren Lebens nie für sich behalten. Können sie gar nicht. Weil der Geist, der drängt das. Paulus schreibt es auch einmal in einem Brief, der Geist Gottes drängt uns also, dass wir das tun müssen. Wir können gar nicht schweigen. Das geht gar nicht. Das Feuer brennt im Herzen. Das neue Leben ist so neu und so gut und so komplett und komplex auch, dass wir nicht sagen können, das behalten wir nur für uns. Wir müssen davon reden. Und es ist oftmals für die anderen Zuhörer unangenehm, wenn wir davon reden. Selbst in der eigenen Familie kann das passieren, dass wir zu fromm den anderen erscheinen. Aber wir müssen einfach reden. Wir können nicht zusehen, wie jemand in der Finsternis lebt. Der Heilige Geist bewegt uns. Selbst in Verfolgungszeiten können wir nicht schweigen. Und das haben wir im 4. Kapitel gelesen. Die Apostel sagten, wir können es nicht lassen, dass wir nicht reden sollten von dem, was wir gesehen und gehört haben. Und sie haben ja diese Begegnung dann der vorhandenen Gemeinde mitgeteilt. Und die stimmten in dasselbe Lied mit ein. Ja, wir können es auch nicht lassen. Wir werden jetzt beten, dass der Herr sich neu erzeigt. Und dass die Widersacher beiseite gestellt werden, dass das Evangelium nicht verhindert wird. Und so breitete sich ja das Evangelium aus, bis zum heutigen Tag wie ein Steppenbrand. Überall auf der Welt brennt es. An manchen Stellen mehr, an manchen weniger. An manchen Stellen, wo es gebrannt hat, nimmt vielleicht die Flamme ab, aber es brennt an anderen Stellen und breitet sich aus. Das Evangelium kann nie gestoppt werden. Gottes Wort ist nicht gebunden, weil es Gott selber ist. Wir haben ja uns manchmal gesagt, Gott braucht uns nicht, um sich darzustellen. Wir brauchen ihn, aber er will uns gebrauchen und einsetzen für seine Sache. Und er bewegt seine Sache voran. Darum war es also nicht verwunderlich, dass sich die Menge der Gläubigen schnell vermehrte, so wie wir es gelesen haben. Sie nahmen schnell zu. Es wurden sehr viele. Der Überblick war gar nicht mehr da. Wer ist jetzt also zum Glauben gekommen? Wo sind denn die Gläubigen? Man hat die griechischen Gläubigen gar nicht gesehen. Man sah jetzt nur die zu Jerusalem. Aber es entstand genau das, was Jesus schon in der Bergpredigt sagte. Nebenbei gesagt, die Bergpredigt ist keine Predigt, die man hören kann und als natürlicher Mensch umsetzen kann. Manche glaubten das. Ach, wenn ich die Bergpredigt höre und tue das, dann bin ich recht. Die Kraft, um das zu tun, liegt nur in Gott, im Heiligen Geist. Er tut es. Er hat nur gesagt, was getan werden sollte und was, wozu er gekommen ist, damit es getan werden kann. Er wollte uns Menschen, der Herr, uns überführen von dem, was wir nicht können. Darum sagt er in der Bergpredigt zum Beispiel, eine Stadt, die auf dem Berge ist, kann nicht verborgen sein. Lasst euer Licht leuchten. Ja, was für ein Licht denn? Ja, wir haben ja gar kein Licht. Ja, ja, das Licht, das ich in euch anzünde, das Feuer, das soll leuchten und das soll nicht unter eine Bank gestellt werden, sondern auf einen Leuchter, dass es allen leuchtet, die im Hause sind. Das war also die vorgeschattete Ankündigung und das geschah hier zu Jerusalem. Denn vor Pfingsten lasen wir, dass die Apostel und die an Jesus glaubten, zurückgezogen lebten. Ja, zum Teil haben sie sich ja eingeschlossen aus Angst vor den Juden. Ja, sie waren nicht frei. Aber plötzlich traten sie nach außen und das Licht des neuen Lebens leuchtete durch sie und sprach durch sie. So wie es auch schon in dem Buch der Sprüche vorgeschattet gesagt wird, was der Heilige Geist, die Weisheit Gottes tun wird. Ich lese uns das mal im 8. Kapitel, die ersten Verse. Da steht nämlich, die Weisheit und Klugheit lässt sich hören. Sie lässt sich hören, das ist die Klugheit Gottes und die Weisheit Gottes. Öffentlich am Weg und an der Straße steht sie, an den Toren bei der Stadt, da man zur Tür eingeht, da schreit sie, ihr Männer, ich schreie zu euch und rufe den Leuten, merkt ihr Unverständigen auf Klugheit und ihr Toren, nehmt es zu Herzen, hört, denn ich will reden, was fürstlich ist und lehren, was recht ist. Mein Mund soll die Wahrheit reden und meine Lippen sollen hassen, was gottlos ist. Diese Weisheit sprach also dann plötzlich zu Pfingsten aus den Jüngern. Und sie vernahmen auch, dass sich das Wort ausbreitete. Ja, es breitete sich aus an Stellen, die sie noch gar nicht gesehen haben. Nämlich auch in Griechenland und sicher auch an anderen Orten. Es gab schon immer, und das müssen wir uns auch für heute sagen, es gab schon immer in der Gemeinde Jesu Arme, Reiche, Schwache und Starke. Starke im Glauben, Schwache im Glauben oder auch im sozialen Bereich Schwache oder Starke. Es war noch nie anders. Auch damals nicht. Ja, in Judäa und Jerusalem versorgten sich die Gläubigen untereinander, indem sie ja ihre Güter einsetzten. Aber nun kriegten sie plötzlich mit, dass da noch andere waren, die versorgt werden müssten. Denn die griechischen Juden, die gläubig geworden sind, sagten, unsere Witwen werden nicht versorgt, eure ja. Ihr habt diese Witwen übersehen. Aber Glaube ist doch tätig in der Liebe, so sagt es die Schrift auch in Galater 5, Vers 6. Deswegen auch, nehmt euch der Notdurft der Heiligen an. Das heißt, der Gläubigen, derer, die zur Gemeinde gehören, vornehmlich. Und den Schwachen nehmt doch auf, so heißt es im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 1 oder Kapitel 15, Vers 1, wir sollen der schwachen Gebrechlichkeit tragen, nicht nur an uns gefallen haben, an dem, was wir empfangen haben. Gott wendet sich mit Vorliebe den Schwachen zu und nutzt dazu auch seine Glaubensschar. Allerdings, es heißt ja immer, bei dieser Annahme der Schwachen von den Starken und überhaupt das gegenseitige Tragen, dass es vornehmlich, so im Galater 6, Vers 10, die Gläubigen betrifft. Da ist, fängt das Studium an. Erstmal nur die Gläubigen. Deswegen ja hier die Witwen der griechischen Juden. Erstmal diese. Und später dann darüber hinaus. Aber es muss anfangen bei den Gläubigen. Da soll es erstmal gut untereinander zugehen. Wenn es da nicht klappt, klappt es nach außen auch nicht. Ja, deswegen Galater 6, Vers 10, vornehmlich die Gläubigen. Witwen und Waisen der damaligen Zeit hatten ja einen ganz anderen Status als heute. Wir leben in einem Land, was sehr stark sozial engagiert und geprägt ist. Die Witwen damals kannten keine Witwenrente. Ja, der Mann war verstorben, die hatten nichts. Die hatten nichts. Die mussten irgendwie anderweitig versorgt werden. Wir sind dankbar, dass wir in so einem Sozialgefüge leben, dass Witwen in unserem Lande eine Witwenrente kriegen. Und dass solche, die nicht arbeiten können, auch versorgt werden. Das war damals nicht so. Wer nicht arbeiten konnte, der hatte nichts. Rente gab es nicht. Wir müssen einfach die Situation verstehen. Und hier heißt es plötzlich, ihr müsst euch darum kümmern. Witwen und Waisen. Jakobus schreibt es in seinem Brief im 1. Kapitel Vers 27 so. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich von der Welt unbefleckt erhalten. Also hier werden genau die Schwachen angesprochen. Sie sind eine Aufgabe mitten in der Gemeinde. Nächstenliebe in der praktischen Hilfe. In der praktischen Hilfe zum Nächsten. Und das nicht mit Worten, sondern mit Werken. Weil es aber zu jeder Zeit solche gab, die das Mitgefühl der Christen auch ausnutzten, gibt es ja bis zum heutigen Tag, nicht? Das ist ja kein Geheimnis, das kennen wir auch, dass, weil sie wissen, die Christen sollen ja barmherzig sein, dann geben die mir vielleicht mal 20 Euro. Ja, wir haben das alles schon durchlebt. Ja. Da kamen Leute sogar an die Tür, wollten sich nur mal 20 Euro abholen. Aber als wir dann vom Evangelium redeten, naja, dann gingen sie möglichst schnell wieder weg. Sie wissen, die Christen, die müssen barmherzig handeln, die, da können wir schnorren. Und das war zu jeder Zeit so, auch damals. Da gab es auch viele, die sich da so angehängt haben. Darum hat auch der Apostel Paulus später an die Christen über Timotheus geschrieben, was eine rechte Witwe ist. Also passt auf, wen ihr da unterstützt. Unterstützt die, die wirklich rechte Witwen sind. Und da zählt er so einige Kriterien auf. Eine Frau erstmal, die gläubig ist, die auch keine Kinder hat, die sie versorgen könnten, die ihre Hoffnung auf Gott setzt, die im Gebet bleibt, die die Frau eines Mannes war, die ein Zeugnis guter Werke hat, die auch Kinder aufgezogen hat, gastfrei gewesen ist, den Gläubigen, den Heiligen gedient hat und dann setzt er noch hinzu, die nicht jünger als 60 Jahre ist. Das heißt also 60 Jahre, dann ist es soweit. Vorher ist sie, wenn sie jünger ist, noch befähigt, irgendwas zu arbeiten, vielleicht. Also hier wurden genau Kriterien aufgeführt, weil das Ausnutzen der Barmherzigkeit der Gläubigen auch damals schon stattfand. Deswegen, die Gemeinde soll einander dienen, aber vornehmlich den Gläubigen. Die sollen unterstützt werden, wenn sie dann auf diesem Weg des Glaubens auch sich erzeigen. Ein Dienen, jetzt kommen wir dazu, dass jeder Dienst, und das ist ja doch ganz erstaunlich, auch der geringste Dienst, nicht ohne Wirkung des Heiligen Geistes durchgeführt werden kann, wenn es um Gemeinde Jesu geht. In der Welt, da kann man vieles machen. Aber wenn es um Gemeinde Jesu geht, braucht es zu jedem Dienst, auch zur Suppenküche, den Heiligen Geist. Das haben wir hier gelesen. Es wurde also offenbar, die Witwen dort, der griechischen Gläubigen, die wurden übersehen. Und jetzt sagten die Apostel, ja, aber wir können nicht das Essen austeilen. Wir sind berufen, das Wort auszuteilen und am Gebet zu bleiben. Also schaut unter euch, wo 7 Leute sind, die diesen Dienst verrichten können. Allerdings, diese 7 Leute, die müssen erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Sind sie das nicht, können wir sie nicht gebrauchen. Wenn sie nicht vom Herrn dazu bestimmt sind, diesen geringen Dienst zu tun. Ich sage das ganz bewusst. Wir haben ja viele Dienste in der Gemeinde. Reinigungsdienste und so. Es muss alles im Heiligen Geist geschehen. Alles für die Sache des Herrn. Das andere ist unbrauchbar für den Bau der Gemeinde Jesu. Es hat keine Langzeitwirkung. Es hat keine begleitende Kraftwirkung. Es ist dann nur eine vorübergehende Tätigkeit, die dann wieder verpufft. Deswegen wurde hier, und man muss das einfach sehen und wir müssen das auch einfach so zulassen in unserem Herzen, für die geringsten Dienst Männer voll Heiligen Geistes gebraucht, die das Essen austeilen konnten, die Armenpfleger sein konnten. Sie mussten den Ruf haben, dass sie einseitig Jesus gehören und ihm folgen, damit auch durch diesen Dienst an den Witwen ein Aufbau der Gemeinde geschieht. Nicht nur eine Versorgung des Menschen im Fleisch. Es sollte ein geistlicher Dienst sein. Es sind ja Menschen, die an Jesus glauben und sie sollten gefördert werden in dem Glaubensleben durch die Suppe, sag ich mal. Dass sie dadurch auch freier werden, Jesus zu folgen. Es ist ein geistlicher Dienst, nicht nur ein materieller Dienst. In der Welt sind es materielle Dienste, aber hier zum Bau der Gemeinde gehören geistliche Dienste. Und hier verstehen wir auch im Zusammenhang das Wort des Herrn Jesus aus dem Johannesevangelium, wo er ja von der Frucht spricht, im Kapitel 15, wo er sagt, wenn da Frucht entstehen soll, könnt ihr sie nicht ohne mich tun. Das bleibt fruchtlos, wenn ich nicht dabei bin, wenn ihr nicht bewegt seid durch den Heiligen Geist. Also, wenn nämlich, wir könnten das auch umdrehen, wenn diese Dienste, gleich welcher Art, ohne Heiligen Geist, ohne Fülle des Geistes geschehen, dann sind es Dienste, die fordernd sind, wie ich dir so du mir. Das heißt, ich erwarte etwas für meinen Dienst von dem Nächsten. Mein Dienst kann dann auch rechthaberisch werden, nicht helfend, bevormundend werden und das belastend und anklagend für den Nächsten. Das ist kein Dienst im Heiligen Geist. Der Dienst im Heiligen Geist sollte hier entlastend wirken. Einladend, umsorgend wirken, ohne Druck, sondern durch Liebe. Geführt durch den Heiligen Geist Gottes wirkt der Dienst am Nächsten immer befreiend, helfend, zurechtbringend, tröstend, aufbauend. Und den Weg weisend immer wieder zu dem Heiland, dem Geber aller guten Gaben. Deswegen, jeder Dienst im Reiche Gottes muss in der besten Qualität unter der Führung des Heiligen Geistes getan werden. In der besten Qualität. Armenpfleger, Essen austeilen, Fülle des Heiligen Geistes. Wir staunen darüber. Aber das ist so. Das allein baut Reich Gottes auf. Denn die Liebe ist das Größte dabei. In 1. Korinther 13 schreibt ja der Apostel Paulus auch, wir können vieles machen. Wir können viel wissen, wir können weissagen, wir können unsere ganze Habe den Armen geben. Aber das ist null und nichtig vor Gott, wenn es nicht durch die Liebe Gottes geschieht. Hätten wir der Liebe nicht, wäre alles nichts nütze. Nicht? Also wir müssen hier unterscheiden und machen das ja auch. In der Apostelgeschichte geht es jetzt nicht mehr um das weltliche Gebaren und die weltlichen Möglichkeiten, die der natürliche Mensch sieht, sondern um den Aufbau der Gemeinde Jesu weltweit. Um diese Handreichung, die untereinander getan werden soll. Jesus Christus hat uns selber ein Vorbild gegeben. Er hat es seinen Jüngern auch gezeigt, bei der Fußwaschung zum Beispiel. Er hat ihnen gedient. Und dann heißt es in Johannes 13, Vers 15, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Unser Heiland hat uns ein Beispiel gegeben, wie das Dienen ist. Denn es steht am Anfang des 13. Kapitels, so wie er sie liebte, die Jünger, liebte er sie bis ans Ende. Und dann wusch er ihnen die Füße. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Oder Petrus schreibt auch dann in seinem Brief, 1. Petrus 2, Vers 1. Ich lese uns das mal. 1. Petrus 2, Vers 1. Nee, Vers 21, entschuldige. Da steht, ihr seid dazu berufen, auch wenn es mal Schwierigkeiten gibt, zumal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen hat. Ein Vorbild. Dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Vorbild, das heißt genauso mit Aufbauarbeit leisten, wie er es getan hat, er uns vorgemacht hat. Dass auch materielle Not vornehmlich bei den Gottesfürchtigen gelindert werden soll, zeigt uns der Herr auch in einer Handhabung in Na'in. Wenn wir das mal so lesen, das Na'in liegt in der Nähe vom Berg Tabor. Und als er dort nahe zu der Stadt kam, sieht er einen Trauerzug aus dieser Stadt herauskommen. Eine Witwe hatte ihren einzigen Sohn verloren. Jetzt könnten wir denken, na ja, Jesus ist der Herr über den Tod und jetzt wollte er einfach den Jüngling wieder zum Leben bringen. Dass alle sehen, dass er der Herr über den Tod ist. Wir lesen aber in Lukas 7 Folgendes. Er sah, dass die Witwe weinte und er sprach zu ihr, Frau, weine nicht. Er wusste nämlich genau, dass die Witwe jetzt keinen Versorger mehr hat. Das hat er gesehen. Und damit sie jetzt aufhört zu weinen, sagt der Jüngling, stehe auf und gab ihr den Sohn wieder. So, jetzt hast du wieder einen Versorger. Ja, diesen Akzent müssen wir sehen. Er wollte nicht einfach nur jemand zum Leben bringen, schlechthin, um zu zeigen, dass er der Herr ist über den Tod, sondern die Not der Witwe wollte er lindern und hat es damit getan. Er gab ihr den Sohn wieder. Noch ein Punkt, jeder in seinem Amt. Die Bevollmächtigung empfängt ja jeder, der ein Kind Gottes ist, jeder für seine Aufgabe und sein Amt, in das er gestellt ist. Die Apostel sagten eindeutig, wir haben eine Aufgabe, zu predigen und zu beten, nicht für das Essen zu sorgen. Wir müssen für dieses Amt einstehen. Und Gott segnet uns nur mit der Kraft für dieses Amt. Jetzt brauchen wir andere, die mit einer anderen Kraft für ein anderes Amt gesegnet sind. Jeder für sein Amt. Und zwar diese Kraft, die dazu nötig ist, bekommt jeder ausreichend für sein Amt. Nicht für ein anderes. Darum steht einmal in der Schrift, greif nicht in ein fremdes Amt. Da kriegst du sowieso keine Kraft für, wenn du das tust. Bleibe nur bei dem, was du gekriegt hast. Da sorgt der Herr dafür, dass du auch wirklich das Amt ausführen kannst. Jeder bekommt so viel Kraft des Heiligen Geistes, wie es benötigt wird, um die jeweilige Aufgabe auszuführen. Das kann auch innerhalb einer bestehenden Gemeinde ein Besuchsdienst sein. Dazu braucht es auch eine besondere Ausrüstung. Es kann nicht jeder den Besuchsdienst vollführen. Natürlich kann jeder vorstellig werden bei jemandem. Das kann er schon. Aber ein Besuchsdienst, der geistlich jemand hilft, kann nicht jeder. Das sind einige, die das können, die das bekommen haben. Oder eben auch ein Ordnungs- und Pflegedienst, kann nicht jeder. Manche haben überhaupt keine Augen dafür, um etwas zu sehen, worauf es ankommt. Andere kriegen diese Augen, die sehen, aha, da ist das und da ist das und können das ordnen. Ja, oder eben auch diesen Speisedienst hier in der Urgemeinde, Versorgungsdienst, Tröstungsdienst, kann auch nicht jeder, sondern nur der, den Gott dazu bestimmt hat. Seelsorgedienst kann nicht jeder, sondern der, der dazu bestimmt ist. Verkündigungsdienst oder andere Dienste, zum Beispiel geistlich einen Büchertisch zu führen, gewisse Literatur einfach zu erkennen, dass sie rein soll oder raus soll, Mediendienst zu führen. Es braucht zu jedem Dienst eine besondere Ausrüstung und man bekommt sie auch, damit sie auch wirklich gut durchgeführt wird. Deswegen steht auch in Römer 12, und das lernten die Gläubigen zunehmend, dass nach dem Maß Gott austeilt, nach dem Maß des Glaubens. Er schenkt das Maß des Glaubens und die Kraft. Römer 12, Vers 3 und weitere. Oder in 1. Korinther 12, dass der Heilige Geist jedem das Seine zuteilt. Zuteilt. Es ist eigentlich, also manchmal, man kann sich wundern, wenn man mal so in die abartigen Kreise reinschaut, wo sich Leute quälen und betteln, dass sie dies und jenes von Gott kriegen. Und sie kriegen es nicht. Und je länger sie betteln, desto größer wird die Gefahr, dass sie das Falsche kriegen. Denn irgendeiner geht immer ans Telefon. Wenn Gott nicht rangeht, dann geht der Teufel ihm ran. Nein, der Geist teilt selber jedem zu, was er will, was der Geist will, nicht was der Mensch will. Das ist ja so, deswegen sagt ja der Apostel Paulus ja, ich muss es so machen, mein Amt ausführen, tue ich es gern, wird es mir gelohnt, tue ich es ungern, ist es mir doch befohlen. Es ist so bestimmt. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Es ist mir ausgeteilt worden und jetzt muss ich treu darin sein. Das steht hier. Das Wachstum in der Gemeinde geschieht durch die Liebe. Weil sich die Gläubigen nun zu diesen Diensten, die sie plötzlich erkannten, einladen ließen und die Liebe dem Nächsten zeigen wollten, die in ihrem Herzen ist, dass auch die Witwen der Griechischgläubigen versorgt wurden, geschah etwas, dass die Gemeinde weiter wuchs. Wuchs an Kraft und Geist und Zeugniskraft und an Zahl. Das haben wir hier in diesem Abschnitt auch gelesen, dass die Gemeinde plötzlich noch stärker weiter wuchs, weil sie einfach diesem Dienst Raum gaben an dem Nächsten. Wenn das Wort Gottes in uns also lebendig ist, lebendig durch den Heiligen Geist, dann wird es auch zum Wohl des Nächsten spürbar und hilfreich eingesetzt. Sogar solche, die lange dem Evangelium widerstanden, wir haben hier gelesen, sogar etliche Priester wurden gläubig. Ist ja ganz erstaunlich. Wir könnten sagen, eine lebendige Gemeinde hat dann eine Ausstrahlung, dass sogar manche Theologen zum Glauben finden. Einfach weil die immer sehen, da ändert sich ja nichts zum Negativen. Das bleibt ja, da ist ja was, was ich nicht habe. Und manche Kirchengemeinde hat ja für ihren Pfarrer gebetet, dass er endlich mal zum Glauben kommt. und kam dann zum Glauben. Jetzt hat er gewusst, was die Gemeinde als Schatz schon lange im Herzen hatte, was ihm fehlte. Und etliche Priester, das steht extra hier drin, weil die Priester vorher in der Opposition standen und sagen, wir brauchen das nicht. Ihr seid die Armen. Nicht? Denken wir an den Ausspruch der Pharisäer, was die zu diesem geheilten Blinden gesagt haben, du bist doch ganz in Sünden geboren, wir nicht. Also du lehrst uns? Allah. Oder über die Apostel, wir wissen doch, das sind ganz ungelehrige Leute. Ja, und dann wurden die plötzlich, die Gelehrten in Anführungsstrichen, gläubig. Auch viele Priester kamen zum Glauben, weil sie die dienende Liebe Christi sahen und empfunden haben. Und so dürfen auch wir, wenn wir diesen Text lesen, daraus für uns, für unseren Alltag entnehmen, für das Ehe- und Familienleben, dass allein die geistliche Führung in diesem täglichen Ablauf, wo wir stehen, Wirkungskraft hat zum Guten und verbindlich wirkt. Darum sagt der Herr Jesus, weil er immer dabei ist, was ihr dann einem unter diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan, weil ich derjenige bin, der in ihnen ist und auch durch euch das gewirkt hat, was ihnen fehlt. Die Witwen wurden versorgt und die Gemeinde wuchs, sie wuchs. Ich lese uns da nochmal die letzten Verse, einfach weil sie so wunderbar sind, in der klaren Aussage, als eben die Armenpfleger vor die Apostel gestellt wurden, Vers 6, und man betete für sie und legte die Hände auf sie, ging das Werk voran. Und das Wort Gottes nahm zu. Und die Zahl der Jünger ward sehr groß zu Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Und das wünschen wir uns natürlich auch. Wir merken, es geht also um die Verbindung mit Jesus allein und darüber hinaus die Verbindung mit denen, die auch an Jesus glauben. Wo da die Liebe Jesu pulsiert, nicht die menschliche, die Liebe Jesu, da entsteht inneres und äußeres Wachstum, was wir uns ja sehr wünschen. Wir lernen auch hier von der Urgemeinde. Soweit zu diesem Text. Nächstes Mal reden wir ja auch von dem Stephanus, der besonders begabt gewesen ist.